anderthalb Wochen und schon gibt es permanente Aufregung um den neuen US-Präsidenten. Er spaltet die Nation, er spaltet die Welt. Viele Menschen in den USA, in Deutschland, überall auf der Welt sind in großer Sorge,
sind entsetzt über Beleidigungen und Lügen im Wahlkampf und jetzt auch über seine Personalentscheidungen und auch seine imperialen Ansprüche. Und ich weiß nicht, wie geht das dir? Ja, was würdest du am liebsten Donald Trump sagen? Denn unser Thema ist heute, was würde Jesus Donald Trump sagen? Was sagt die evangelische Kirche, habe ich geguckt. Die sagen, die Aussagen von Donald Trump im Wahlkampf waren so spalterisch und so abwertend gegenüber anderen Menschengruppen, dass man Sorge haben muss, wenn Donald Trump jetzt diese politische Macht hat. Was sagt der Papst? Eine Person, die nur daran denkt, Mauern zu bauen, wo immer sie auch sein mögen, und nicht daran denkt, Brücken zu bauen, ist kein Christ. Das steht nicht im Evangelium. Und was sagt Donald Trump zum Thema Glauben? Er sagt, viele der glücklichsten Menschen sind sehr arm, aber sie haben eine Familie, sie haben einen Glauben und sie sind glücklich. Das sind für mich die wirklich erfolgreichen Menschen. Und auf die Frage, haben Sie jemals Gott um Vergebung gebeten, sagt er, ich bin nicht sicher, ob ich Gott schon einmal um Vergebung gebeten habe. Das passt nicht zu meinem Gottesbild, ich wüsste nicht wofür. Einfach ein paar verschiedene O-Töne. Was könnte Jesus nun zu Donald Trump sagen? Jesus hat ja einen entscheidenden Vorteil, er ist der Sohn Gottes und er kennt unsere Herzen, er kennt auch unsere Gedanken. Und ich glaube, er würde ihm zunächst sagen, was er jedem Menschen sagt, der Jesus begegnet. Du bist geliebt und du bist gewollt. Du trägst das Prädikat in dir besonders wertvoll. Das gilt ja uns allen. Für dich bin ich in den Tod gegangen und für dich habe ich den Tod besiegt in der Auferstehung. Ich habe die Mauer der Sünde niedergerissen und ich bin deine Brücke zu Gott, dem Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vertrau mir doch, rede mit mir und hör auf mich und kehre um, wo du an dem vorbeilebst und folge mir nach. Das ist vielleicht das im Kurzen zusammengefasst die wichtigste Jesusbotschaft an alle Menschen, auch an Donald Trump, auch an uns heute Morgen. Und dann hätte Jesus bei Donald Trump natürlich noch viele Themengebiete zur Auswahl. Und er könnte mit Donald Trump in einem Spaziergang über seine abwertenden Aussagen über Frauen sprechen, über den Wert der Pressefreiheit. Er könnte mit ihm über Umgang mit Macht reden. Und Donald Trump, der sich ja gerne mit mächtigen Menschen umgibt, würde auf einmal in der Begegnung zu Jesus spüren, dass Jesus alle Macht gegeben ist im Himmel und auf der Erde. So erklärt das ja Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung. Und dann könnte Jesus ihm vielleicht noch sagen, was er im Markus-Evangelium schon mal zu seinen Jüngern gesagt hat. Markus 10, wer groß sein will, der soll anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch ich kam, um zu dienen und mein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Und zu Donald Trumps Aussagen über Mexikaner und Migranten würde er ganz sicher sagen, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und der bekannte Satz von Jesus, der ja sogar noch ein bisschen weiter geht, da steht ja sogar, liebet eure Feinde. Und daraus folgt die klare Botschaft, beleidige keine Menschen, denn sie sind Gottes Ebenbilder. Aber ich stelle mir auch vor, dass Jesus mit Donald Trump über Geld sprechen würde. Ähnlich wie bei der Bergpredigt würde er ihm wahrscheinlich sagen, häuft in dieser Welt keine Reichtümer an, sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, die unvergänglich sind. Wo nämlich eure Schätze sind, da wird auch euer Herz sein. Man kann ja nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Oder er würde mit Donald Trump über den Wert der Ehrlichkeit und der Glaubwürdigkeit sprechen. Donald, du sollst nicht lügen, denn Lügen zerstören ja leider Beziehungen und ziehen weitere Lügen nach sich. Sie sind wie ein Gefängnis, aus dem man befreit werden muss. Nur die Wahrheit wird euch wirklich frei machen. All das stelle ich mir so vor. Wir schauen mal, wofür ich mich zum Schluss in der Vorbereitung entschieden habe. Wir starten erstmal mit ein paar Eckdaten. Donald John Trump, am 14. Juni 1946 geboren, ist ein amerikanischer Unternehmer mit deutschen Wurzeln in der Pfalz. Er findet es übrigens in Kallstadt gar nicht schön, weil keine Plakette von seiner Familie von ihm da hängt. Ja? Also seine Eltern sind in die USA ausgewandert, sein Onkel war sogar Professor am weltberühmten MIT in den USA, eine weltberühmte Universität. Seit 1971 ist er CEO der Trump-Organisation, so ein Mischkonzern aus mehreren 10.000 Angestellten. Der Milliardär Trump ist ziemlich bekannt, weil er extrovertiert auftritt. Dadurch ist sein Name auch wirklich zu einer Marke geworden. Im Juni 2015 kündigt Trump an, dass er sich für die US-Präsidentschaftswahl 2016 in der Vorwahl der Republikanischen Partei bewirbt. Dabei sorgt er unter anderem mit umstrittenen Aussagen über illegale Einwanderung sowie den Vorschlag, vorübergehend allen Muslimen die Einreise zu verweigern, für weltweite Aufmerksamkeit. Die parteiinternen Mitbewerber 2024 ziehen sich zugunsten von Trump zurück. Nikki Haley im März, Robert Kennedy im August. Trump setzt sich dann in den Swing States gegen Harris durch und gewinnt so haushoch die Wahl 2024 zum 47. US-Präsident und ist vor anderthalb Wochen ja dann offiziell eingesetzt worden. Damit haben in Europa die wenigsten Beobachter gerechnet. Und die Frage ist heute Morgen, was würde Jesus zu ihm sagen? Zuerst vielleicht noch mal zwei Szenen, die sein Leben ganz gut beschreiben. Die Szene 1, Donald Trump steht als 30-Jähriger vor dem heruntergekommenen Commodore Hotel in Manhattan und starrt das an. Jeder empfindet das Haus als einen schmuddeligen Schandfleck, aber Trump hat mit 30 Jahren seinen Erfolg vor Augen und bietet dem bankrotten Eigentümer 10 Millionen Dollar an. Dann überzeugt er die Banken, ihm noch 80 Millionen Dollar zu leihen. Und die Stadt ihm 21 Millionen Dollar an Steuererleichterungen zu geben und die Hotelkette Hyatt das Hotel für die Hälfte des Ertrages unter ihr Management zu nehmen. Mit 34 Jahren wird das glitzernde Grand Hyatt Hotel wiedereröffnet und wird so zu einem der erfolgreichen Unternehmen, das die ganze Gegend in New York mit Leben erfüllt. 15 Millionen Dollar Gewinn für den jungen Trump pro Jahr. In dem Stil schließt Trump Geschäfte ab. Mit 43 Jahren hat er ein Vermögen von 1,7 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Es gibt einen Trump Tower in Las Vegas. Conny und ich waren schon da. Wir sind nach zwei Tagen, haben wir ausgecheckt, weil mehr geht gar nicht. Das war alles goldene Wasserhähne, Elektrolux-Härte, alles aus Marmor. Aber die Stimmung war auch unangenehm da drin, also distanziert, komisch. Ja, wir haben gesagt, da wollen wir wieder raus. Trump Plaza gibt es, einen Trump Park. Das Trump Taj Mahal, das ist dreimal so groß wie das indische Original. Das Trump Schloss, ein Trump Shuttle in der Luft, 29 Millionen Dollar teure Trump Yacht Princess zu Wasser. Selbst mitten in der Finanzkrise 2010, ich habe das erlebt, baut Donald Trump in Trump Tower mitten in Chicago. Keiner kann mehr bauen. Überall werden die Bauten eingestellt. Weltweit. Trump kann auch bauen. Szene 2. Mit 44 Jahren geht Trump mit seiner Freundin am Schaufenster von Tiffany in New York vorbei. Er zeigt auf diesen Mann mit einer Blechbüchse und einem runtergekommenen Hund und sagt, es könnte sein, dass dieser Mann 900 Millionen Dollar mehr besitzt als ich, sagt er zu seiner Freundin. Und er macht keinen Scherz. Der Bettler hat vielleicht einen Nettowert von null, aber Trump steht an dem Tag mit fast einer Milliarde Dollar im Soll. Innerhalb eines Jahres ist er so krass finanziell abgestürzt, von 1,7 Milliarden auf minus 900 Millionen. Seine Fluggesellschaft muss er verkaufen, seine Yacht, mehrere Unternehmen gehen in den Konkurs und er verliert seine Ehefrau Ivana in einem schmutzigen und teuren Scheidungsstreit. Alle Comedians im Land machen sich lustig über ihn. Jeder genießt das, diese Demütigung von diesem mächtigen und großen Mann zu erleben, Schadenfreude im ganzen Land. Der prahlerische Trump, der durch seine Manipulation von Reportern lange der Liebling der Medien genannt wurde, steht am Rande des Ruins. Sein Ruf wird beschmutzt, indem er überall als betrügerisch, als launisch, als scheinheilig dargestellt wird. Selbst seine Popularität innerhalb der Arbeiterklasse, man nannte ihn bis dahin Milliardär aus dem Volk, wurde durch die Enthüllung seiner Untreue innerhalb der Ehe gefährdet. Er war bis zum Maximum verschuldet und im ganzen Land gedemütigt, ganz unten. Ich bin wieder da, ruft er 6 Jahre später mit 50 Jahren. Er hat seine Schulden auf 150 Millionen runtergeschraubt. Er heiratet seine langjährige Freundin, die bei der Hochzeit eine 2-Millionen-Dollar-Krone aus Diamanten trägt. Der unverbesserliche Geschäftemacher Trump ist wieder zwischen Tokio und Las Vegas damit beschäftigt, Projekte an Land zu ziehen. Er schreibt ein weiteres Buch mit dem Titel Trump's a Comeback und sagt, ich habe festgestellt, dass ich der zäheste von allen bin. Sein Name ist schon seit vielen Jahren ein Synonym für Erfolg geworden. Sein Streben nach Erfolg, sein Erreichen des Erfolgs, den Verlust des Erfolges, den erneuten Versuch, den Erfolg auch gegen den Widerstand zu erreichen. Der Name Trump wird in den USA trotz der finanziellen Abstürze immer noch mit Leistung und mit Wohlstand verbunden. Ja, er lebt nicht von Sozialhilfe. Ein Banker erzählt sogar, dass er immer ungefähr $1 Million in seinem Haus in Bar hat. Wenn ich also darüber nachdenke, was Jesus mit Donald Trump sprechen würde, und da gäbe es, wie gesagt, sicherlich einige Themen, sehr wahrscheinlich würde er den Punkt Erfolg ansprechen. Denn Jesus weiß, dass dem Reichen im Schatten Gefahren auflauern, und darum würde Jesus jedem Reichen auf der Überholspur des Erfolgs liebevoll ermahnen. Ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass Jesus sich in einem gut gepolsterten Lehnstuhl gegenüber von Trumps elegantem brasilianischen Rosenholz-Schreibtisch in seiner Konzernzentrale hinsetzen würde. Vielleicht würde Jesus mit Trump einen Spaziergang im Central Park machen in New York und würde dann sagen, Donald, lass mich dir einen Rat geben. Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass du lernst, wie man sich von der Illusion des Erfolgs schützt. Denn die Illusion des Erfolgs erzeugt, die besteht darin zu denken, dass wir im Leben erfolgreich sind, aber die Wahrheit ist, dass wir dem Erfolg an einem Maßstab messen, der nicht alles aussagt. So wird zum Beispiel in unserer Gesellschaft Erfolg immer danach bewertet, wie viel Geld jemand verdient. Und so war auch immer deine Einstellung gegenüber Geld als Gradmesser des Lebens. Und deshalb streben Menschen nach möglichst viel Geld, um sich selbst sagen zu können, das muss es sein, was Erfolg im Leben bedeutet. Als Pastor erwartet ihr vielleicht jetzt von mir, dass ich an dem Punkt sage, mit Geld kann man kein Glück kaufen oder mit Geld wird euch niemals wirklich Zufriedenheit geben. Mache ich aber nicht, weil es nicht 100% stimmt. Denn mit Geld kann man ja schon ein gewisses Glück kaufen, eine gewisse Erfüllung erleben, eine gewisse Menge an Freiheit, auch an Sicherheit. Geld kann tatsächlich das Leben angenehmer machen, wie der Entertainer mal gesagt hat, ich bin reich gewesen, ich bin arm gewesen und reich sein ist besser. Ich glaube, das Problem liegt gerade darin, dass Geld eine gewisse Befriedigung geben kann, aber es macht nur die Menschen zufrieden, die sich offensichtlich mit dem Niveau zufrieden geben, bei dem Geld das höchste Glück bedeutet. Man gibt sich aber dann mit ganz schön wenig, nämlich nur mit Geld zu haben, zufrieden. Man betrügt sich selbst um eine viel tiefere Art von Erfüllung. Die Mehrheit der reichen Leute, die ich auch in meiner Bankerzeit getroffen habe, waren halt nicht zufrieden. In einer Studie kam sogar raus, dass 6 von 10 reichen Wirtschaftsleuten angegeben haben, dass obwohl sie finanziell ausgesorgt haben, ihr Leben doch als leer und als sinnlos empfinden. Ich habe mit vielen Geschäftsleuten zu tun gehabt, die sich jahrelang der Illusion hingegeben haben, sie wären erfolgreich gewesen, weil sie sich nach den Maßstäben der Gesellschaft als erfolgreich eingestuft haben. Aber an dem Punkt, wo sie finanziell dann alles erreicht haben, spüren sie auf einmal, dass echter Erfolg doch was anderes sein muss. Donald Trump fängt jetzt an mit dem Thema Macht wieder und sucht darin nach Erfüllung, nach Zufriedenheit. Und ich erzähle den Geschäftsleuten dann oft von unserem Hunger nach Gemeinschaft, mit dem wir ja von Gott ausgestattet worden sind. Dass das Leben von Beziehung die Seele satt macht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ist deine Seele ruhig mit dem, wie du lebst, mit dem, was du erreicht hast, mit dem, was du auf deinem Konto hast? Ist dein Leben reich an Sinn und an Aufgaben? Fühlst du dich sicher und akzeptiert und geliebt von Gott? Fühlst du, dass du Gott wirklich wichtig bist, so wie du jetzt hier sitzt? Dass deine Beziehung zu Gott dich erfüllt? Dass du darin wächst? Ganz ehrlich, machst du auf diesem Gebiet Fortschritte? Wird dein Sinn für Gemeinschaft mit deiner Familie und deinen Freunden über die Zeit hinweg tiefer und echter? Die Frage ist nicht, ob du Bekannte und Partner und Freunde hast. Es geht darum, ob deine Seele wirklich mit anderen Menschen verknüpft ist. Wenn Gladenbach morgen mit einem Erdbeben getroffen werden würde, dann würdest du vielleicht alle Hardware, also alle Dinge, alle Sachen deines Lebens verdienen. Wie reich würdest du dann eigentlich immer noch sein, wenn du alles verlierst? Ich denke, dass Jesus jedem Menschen, der sich auf der Überholspur befindet, sagen würde, begnüg dich nicht mit der Illusion des Erfolgs. Sei nicht zufrieden mit der Art von oberflächlicher Erfüllung, die du mit Kaufkraft kaufen kannst. Wenn du das tust, betrügst du dich zum Schluss selbst um was viel Lohnenderes. Geld ist nicht die Währung, mit der du eine zufriedene Seele kaufen kannst. Und du bist mit einem Verlangen danach ausgestattet worden. Es gibt noch andere Arten von Anerkennung neben Geld, zum Beispiel meine Leistung. Was habe ich schon für große Kongresse auf die Beine gestellt und geleitet? Aber wie sagt der Scorpions-Chef mal abends zu mir bei einem Bierchen? Stefan, nichts ist so vergänglich wie das Veranstaltungsgeschäft. Nachdem ein Konzert vorbei ist, ist man froh, aber man weiß auch, man hat nichts Dauerhaftes geschaffen. Das ist vielleicht bei Kongressen was anderes gewesen. Bei Willow, allein in Deutschland 150.000 Leiter sind dadurch inspiriert worden. Da geht es um Ewigkeitswerte, aber ich verstehe den voll. Wenn ich mir zum Beispiel Protokolle aus alten Sitzungen anschaue, auch aus der Gemeindeleitung, Mann, oh Mann, was habe ich mich aufgeregt, was habe ich mir Sorgen gemacht und so weiter. Und ein paar Jahre später lese ich das nochmal und frage mich, warum ich mich für solche Strukturfragen, für solche Themen fast umgebracht habe, warum ich fast einen Herzinfarkt gekriegt habe. Was ganz anderes ist es, wenn Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Oder im Mentoring, ja. Ich habe euch ja erzählt mal von dem Punker, der bei mir zum Glauben gekommen ist, den ich lange begleitet habe in meinem Leben. Und ich war dann in Bergneustadt da eingeladen bei Wiedenest, bei einer Evangelisation mit 1750 Menschen. Und das Thema war festgelegt und 6 Monate vorher fing das an mit den Vorbereitungen. Und jeden Monat haben die mich angeschrieben und gesagt, hey, wir haben schon ein Theaterstück geschrieben, wir haben einen neuen Song geschrieben, extra für dein Thema. Jetzt gib du uns noch, was du sagen willst. Ich hatte nichts zu sagen. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Und die Monate strichen ins Land, Monat für Monat für Monat, und mir ging es nicht gut. Ja? Und ich sage, hey, ich hab keine Ahnung, was soll ich den Leuten sagen? 1700 Leute, was soll ich machen? Ja, 3 Wochen vorher, die schreiben mich an, gibst du uns mal die PowerPoint, was willst du machen? Ich sage, es tut mir leid, ich habe noch nichts. 2 Wochen vorher, 1 Woche vorher und ein paar Tage vorher habe ich dann diesen Kumpel angerufen. Ich sage, hey, ich weiß, du hast noch nie vorne irgendwo gestanden, aber kannst du einfach mich begleiten und mir helfen? Erzähl doch einfach deine Geschichte, was du mit Jesus erlebt hast. Und ich bin dann dahin gegangen und habe den Leuten erzählt, hey Leute, ich habe euch nichts zu sagen zu diesem Thema. Es tut mir leid. Ja. Ich habe nichts. Ja. Und deshalb gehe ich jetzt von der Bühne. Ich habe auch einen Kumpel mitgebracht, der erzählt euch einfach seine Geschichte mit Jesus. Und er ist nach vorne gegangen und knapp 100 Leute sind zum Glauben gekommen danach. Ja, in seinem ersten Mal, wo er vorne gestanden hat. Also Gott kann in aller Schwachheit große Dinge tun. Und die Frage ist, wie steht es um das Ergebnis deines Lebens, deines Dienstes, deines Arbeitslebens? Einige Menschen verballern ihr ganzes Leben für eine Schublade voll von Einkaufsquittungen, für eine Wand vollgehängt mit Medaillen, für einen Haufen Eroberungen auf sexuellem Gebiet oder für ein Sparbuch voller Zahlen. Und ich frage mich, ist es das wirklich wert? Was ist im Leben wirklich wichtig? Und das stellt sich vermutlich in den letzten Jahren oder Augenblicken des Lebens raus, wenn du fragst, habe ich nur eine Menge Zeug in meinem Leben angesammelt, was ich nun nicht mitnehmen kann, oder habe ich Schätze im Himmel gesammelt? Das ist schon eine wesentliche Frage. Habe ich mir die Zeit genommen, um eine Beziehung zu Gott aufzubauen, die für immer Bestand hat? Habe ich bei Menschen Spuren hinterlassen, die wieder verblassen werden, oder habe ich Spuren hinterlassen, die ewig bleiben? Habe ich mein Leben damit verbracht, auf Dinge zu bauen, die im Laufe der Zeit rosten und morsch werden, oder habe ich in das Leben von Menschen investiert, die die Ewigkeit überdauern werden? Oder als Gott mich herausgefordert hat, ein geistliches Risiko einzugehen, habe ich ihm da vertraut oder bin ich auf der abgesicherten Seite geblieben und habe gesagt, oh, das ist mir zu gefährlich. Ob das Gott wirklich kann. Jesus sagt, was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt. Lukas 9. Und er könnte zu Trump sagen, zweitens, du weißt, wie es ist, die ganze Welt zu gewinnen. Und du weißt, wie es ist, fast alles zu verlieren, Donald. Du hast gesehen, wie unsicher Wohlstand sein kann. Ähnlich ist es mit Macht und Leistung. Glaub nicht an den Mythos, dass das alles ist, was Erfolg bedeutet. Versuch tiefer zu gehen, zusammen mit anderen. Denn die echte Testfrage an den Erfolg lautet, findet deine Seele Erfüllung? Es gab einige Alarmzeichen für den persönlichen und geschäftlichen Zusammenbruch bei Trump. Und ich frage mich regelmäßig, ob es da Parallelen bei mir gibt oder bei dir gibt. Als erstes fangen Menschen an, mit einseitiger Fixierung langsam ihre Ehepartner, ihre Kinder aus ihrem Leben auszuschließen. Kollegen werden dann auf einmal zur Ersatzfamilie. Und wenn du nach Hause kommst, bist du nicht wirklich zu Hause. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Deine Gedanken sind immer noch beschäftigt. Du checkst immer noch E-Mails und telefonierst. Das Ergebnis, die Beziehung zu deiner Familie baut immer mehr ab. Nach einiger Zeit fängt dann dein gesellschaftliches Umfeld an zu schrumpfen. Du bist von Kunden und von Kollegen und von anderen Menschen umgeben, die ein gewisses Interesse an deiner Beziehung haben. Und dadurch gibst du Beziehungen zu Freunden, die sich wirklich für dich als Menschen unabhängig von deiner Funktion interessieren, auf. Dadurch verlierst du auch dein Sicherheitsnetz. Du arbeitest mehr, auch mit mehr Druck. Du verbringst immer weniger Zeit, damit mal Kraft zu tanken. Keine Zeit mehr für Sport, für Partys, für Besuche bei Freunden. Wenn du mal irgendwo hingehst, dann nur, um Kunden zu treffen oder Kontakte zu knüpfen oder zu pflegen, die für deinen Beruf wichtig sind. Die Konsequenz ist, dass du nie so richtig erfrischt wirst und deine Gesundheit darunter irgendwann anfängt zu leiden. Keine Zeit mehr, um alleine zu sein, um über das Leben nachzudenken. Zeit wird für dich nur noch für produktive Zwecke verwendet und so verlierst du irgendwann die Verbindung zu dir selbst und zu deinen Gefühlen. Trump beachtet irgendwann nicht mehr die dunkle Seite seiner Persönlichkeit, die in Wirklichkeit jetzt nur noch mit seinem Ehrgeiz nur noch anstachelt. Und nachdem er eine gewisse Ebene des Erfolgs erreicht hat, will er nur noch sein Image um jeden Preis aufrechterhalten. Du drängelst dann irgendwann die Menschen aus deinem Gesichtsfeld, die dir ein offenes und ehrliches Feedback noch geben. Diese Menschen werden dann durch ehrgeizige Assistenten ersetzt, die nur noch das sagen, was du hören willst. Außerdem denkst du inzwischen, dass du mehr von deinem Geschäft verstehst als jeder andere. Probleme befinden sich auf einmal im toten Winkel bei dir. Dein Horizont verengt sich. Du bleibst nur noch bei dem, was deinen Erfolg ausmacht und fühlst dich gleichzeitig von deinem schalen Leben gelangweilt. Manche bleiben dann frustriert an diesem Punkt stehen. Andere suchen dann Abenteuer und Risiken, Affären eingeschlossen. Natürlich vertreibst du auch Gott immer mehr aus deinem Leben. Wer hat denn Zeit, noch Bibel zu lesen und zu beten, einen Hauskreis zu besuchen oder sich Gottes Führung auszusetzen? Was ist denn auch schon groß anders mit Gott? Ich komme doch auch ganz gut ohne ihn zurecht. Erkennt ihr die Falle, in der man sich ganz schnell selbst stellen kann? Du isolierst dich von liebevollen und fürsorglichen Beziehungen. Du hast fast keine Verbindung mehr zu dir selbst. Du gehst dann deinen Weg auf einmal ohne Gott. Du machst dir deine eigenen Gesetze. Du bist von ehrlicher Kritik abgeschnitten, gerätst in so einen unguten Trott oder suchst Abenteuer, in dem du Risiken eingehst. Und du hast irgendwann eine übersteigerte Meinung von deinen eigenen Fähigkeiten. Und das alles hat verheerende Folgen für dein Leben. Wir sind alle gefährdet, in diese Falle zu geraten. Und deshalb lass uns Erfolg nach dem Spielplan Gottes suchen, der unser Leben in Gleichgewicht, in Ordnung hält. Die Bibel beschreibt, wie wir Gott zur Mitte unseres Lebens machen und wie wir uns von ihm helfen lassen können, Beziehungen innerhalb der Familie, auch sinnvolle Freundschaften aufzubauen und dann so eine Balance zu finden zwischen in sich gehen und Erholung und Engagement. Der Managementberater Tom Austin und Nancy Peters, die schreiben, der Preis für Perfektion ist das Aufgeben von Ferien mit der Familie, dem Besuch von Fußballspielen, Geburtstagessen, Abenden, Wochenenden, Mittagspausen, Gartenarbeit, Lesen, Kinobesuchen und den meisten anderen Zeitvertreiben. Wir haben eine ganze Menge Freunde, deren Ehen und Partnerschaften unter der Last ihrer Hingabe an einen Traum zusammengebrochen sind. Wir werden oft gefragt, ob es möglich ist, alles zu haben, ein vollbefriedigendes Privatleben und ein vollbefriedigtes Arbeitsleben. Unsere Antwort lautet nein. Ich würde sagen, Dinge, die unser körperliches und seelisches Wohlergehen als Opfer verlangen, sind nicht okay und machen uns kaputt. Und drittens würde Jesus daher zu Donald Trump sagen, um deiner selbst willen triff eine klare Entscheidung, meinem Plan für dich zu folgen. Ich habe dich geschaffen, es ist einleuchtend, dass ich ja wissen sollte, was für dich am besten ist. Mein Plan funktioniert, wenn du mich an erste Stelle setzt und an zweite deine Familie und dein Leben in Gleichgewicht hältst, während du Perfektion und Erfolg anstrebst. Und du weißt, dass ich immer für dich da bin und um dich durch alles hindurchzuführen, denn ich liebe dich, Donald. Die dritte Warnung, die Jesus gegenüber Donald Trump machen würde, könnte sein, was auch immer du tust, hüte dich vor dem Zynismus des Erfolgs. Trump hat sich selbst als Zyniker in einem Geschäft voller Haie beschrieben. Er sagt, ich bin der gemeinste Mensch. Wenn sie Feinde haben, müssen sie sie zerstören und ihr ganzes Leben dem widmen, sie zu zerstören. Er beschreibt sich selbst als eine Atombombe, die nur darauf wartet, auf den Rivalen abgeworfen zu werden. Charakterlich ist es um ihn ganz dramatisch bestellt. Er ist übellaunig, beleidigend, rachsüchtig, einschüchternd, beschäftigt manchmal 10 Anwaltskanzleien parallel mit Prozessen gegen verschiedene Personen. So erklären es seine Mitarbeiter in der Zeitschrift New York. Seine Kinder bloßzustellen, seine Frau mit seiner Frau öffentlich Kämpfe auszutragen, Wehrlose zu beleidigen und zu verklagen, seine Angestellten zu terrorisieren, das ist die andere Seite von Trumps Charme. Viel zu oft werden erfolgreiche Menschen durch Arroganz und Stolz verdorben. Sie entwickeln ein Gefühl der Überlegenheit. Gesetze sind dann nur noch für andere gemacht. Mitarbeiter sind nur Werkzeuge. Der Zweck heiligt die Mittel, wie dreckig die auch sein mögen. Ethik ist ein rein abstraktes Thema für abgehobene Akademiker, die nichts von der realen Welt verstehen. In einem Managementbuch habe ich vor einiger Zeit gelesen, in Kapitel 2 werden wir Ihnen zeigen, wie Sie Ihre Angestellten betrügen, bevor diese Sie betrügen können. Wie Sie es schaffen, dass Sie bei schlecht bezahlten Jobs trotzdem lächeln, wie Sie in schlecht bezahlte Jobs hineinmanövrieren, die Sie aus Furcht nicht verlassen, wie Sie sie feuern können und dabei immer noch Geld verdienen. Das wird in Managementbüchern beschrieben. Also so muss es nicht sein. Jesus sagt zu seinen Jüngern, seid daher klug wie die Schlangen und arglos wie die Tauben. Daher glaube ich auch, dass eine Führungskraft klug und wettbewerbsbezogen an Ergebnissen orientiert sein, aber trotzdem einen von Gott geprägten Charakter haben kann und Demut und Dienstbereitschaft und echte Sorge um andere behalten kann und sollte. Große Leiter, die ich kenne, mit bis zu 270.000 Mitarbeitern sagen, bin nur solchen Leiter geworden, dem die Menschen vertrauen, weil ich die Prinzipien der Bibel genommen habe und die in meinem Beruf umgesetzt habe. Liebe ist eine legitime Strategie im Geschäftsleben. Wie behandelst du die Menschen, die mit dir arbeiten? Guckst du ihnen in die Augen, sprichst du sie mit Namen an? Begegnest du Mitarbeitern mit Würde und Respekt als Menschen, die Gott liebt? Setzt du dich jemals zu anderen, ohne einen bestimmten Zweck zu verfolgen, einfach nur mal, um mit denen zu reden? Hast du ein Auge dafür, was Menschen gut gemacht haben? Lobst du die dafür? Jesus würde ermutigen, sich vor Zynismus zu schützen und zum Schluss nochmal Salomo zitieren, wer aufrichtig seinen Weg geht, Salomo Sprüche 10, geht sicher, wer krumme Wege geht, wird durchschaut. Und den letzten Tipp, den Jesus Donald Trump geben würde, meiner Meinung nach wäre, schütze dich vor dem Gedächtnisschwund des Erfolges. Weil Erfolg kann uns so sehr für die Bewunderung, für unsere Errungenschaften aufblasen, dass wir völlig vergessen, wer es gewesen ist, der uns diese Fähigkeiten gegeben hat. Trump wird gefragt, wem er für das, was er erreicht hat, dankbar ist. Er antwortet, ich habe hart gearbeitet und nicht geerbt. Was ich aufgebaut habe, ich habe es selbst geschafft. In 5. Mose 8 steht, werdet nicht übermütig, wenn es euch gut geht, wenn ihr reichlich zu essen habt und in schönen Häusern wohnt, wenn eure Viehherden wachsen, euer Gold und Silber und all euer Besitz sich vermehrt, vergesst dann nicht den Herrn, euren Gott. Es liegt in unserer Natur, dass wir lieber über unsere Rolle, die wir bei unserem Erfolg gespielt haben, reden möchten, als die viel größere Rolle von Gott dabei anzuerkennen. Wenn wir empfangen, ohne uns zu bedanken, oder wenn wir Lob für uns beanspruchen, das eigentlich Gott gehört, dann tun wir damit Gott irgendwie weh. Aber auch das andere gilt, wenn wir daran denken, Gott auch bei den Erfolgen die Ehre zu geben, dann freut sich Gott daran. Auf dem Weg nach Jerusalem begegnet Jesus 10 Leprakranken in Lukas 17. Sie rufen schon von einiger Entfernung nach ihm und bitten um sein Erbarmen. Und Jesus antwortet ihnen voller Liebe und Gnade, indem er sie heilt. Könnt ihr euch vorstellen, wie aufgeregt die 10 dann sind, als sie von ihrer Krankheit befreit worden sind? Und doch nimmt sich nachher nur einer die Zeit, um zu Jesus zurückzukommen und ihm demütig zu danken. Wo sind die übrigen 9, fragt Jesus. Geistlicher Gedächtnisschwund kann ziemlich schnell einsetzen, auch bei mir. Und deshalb ist die Frage, sieht Jesus in deinem und meinem Leben eher den dankbaren Leprakranken oder einen von den vergesslichen 9, die es oft vergessen anzuerkennen, wie viel sie Gott verdanken. Wir singen jetzt gleich noch ein Lied, um Gott zu begegnen, um Gott zu danken. Ich habe mit 2 Szenen aus Trumps Leben gestartet. Ich will mit einer Szene von Trumps Leben enden, die einen ganz seltenen Blick auf Trumps Unsicherheiten ermöglicht. Interview mit einem Journalisten, Glenn Pleskin, der fragt ihn, welche Horizonte gibt es nun zu erobern? Gerade im Moment genieße ich voll und ganz mich selbst. Ich arbeite und mache mir keine Sorgen. Was ist mit dem Tod, Mr. Trump? Machen Sie sich keine Sorgen um das Sterben? Und Trump gibt erst seine Standardantwort zum Thema. Er sagt, nein, ich bin fatalistisch und ich schütze mich selbst so gut, wie jeder es kann. Ich bereite mich auf die Dinge vor. Aber als er nach dem Interview die Treppe raufgeht, zögert er einen Moment und sagt nochmal, nein, ich glaube nicht an Reinkarnation, an Himmel oder Hölle, aber wir gehen irgendwo hin. Wieder eine Pause. Wissen Sie, ich kann mir absolut nicht vorstellen, wohin. Wir glauben in dieser Gemeinde, dass wirklicher Erfolg einschließt, die Wahrheit über diesen Punkt ein für alle Mal rauszufinden. Und genau das wünschen wir dir von Herzen. Wir singen ein Lied noch.